Seitdem es Menschen gibt, reden wir über Gott. Religion ist nichts anderes als ein Reden über Gott, ein sich zurückbinden zwischen Gott und uns, ist eine undurchsichtbare Wand von Nebel. Und Religionen sind die Versuche des Menschen, diese Wand irgendwie zu durchdringen und irgendwie Gott habhaft zu werden. Die Gefahr, in der wir dabei stehen, ist, dass wir zwangsläufig dort enden, wo wir begonnen haben, nämlich bei uns Menschen. Dass wir unsere Erfahrungen projizieren auf Gott, unsere Gedanken, unsere Wünsche, Religion als Projektion. Und so steht Religiosität immer auf einer sehr ungesicherten Grundlage. Es sei denn, dass Gott den Nebel durchbricht und zu uns redet. Und genau das behauptet die Bibel. Genau das behaupten wir Christen. Die Grundlage des christlichen Glaubens ist nicht, wir Menschen versuchen irgendwie durch diesen Nebel hindurch zu schauen, durchzugreifen und Gott zu erfassen, sondern Gott ist gekommen und hat diesen Nebel durchbrochen und hat zu uns geredet. Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Das behaupten zumindest wir Christen, dass Gott geredet hat. Und so finden wir ab dem ersten Buch der Bibel, ab 1. Buch Moses, Genesis, dass Gott immer wieder zu den Menschen gesprochen hat. Durch Erklärungen, Befehle, Verheißungen spricht er direkt zu uns. So ging er mit Adam damals durch den Garten spazieren und suchte ihn, als sich Adam versteckt hatte. Er befahl Noah, die Arche zu bauen. Er berief Abraham aus seinem Volk heraus und sagte, verlass alles und ich möchte ein neues Volk aus dir machen, ein Volk, was dieser ganzen Welt zum Segen wird. Er sprach zu Isaak und dann sprach er mit Jakob und er kämpfte sogar mit Jakob. Und so haben wir Menschen damals erfahren, wer dieser Gott ist. Es ist ein Gott, der sich offenbart hat, der gesprochen hat, zu uns gesprochen hat, mit uns geredet hat, den man erleben konnte. Ein Gott, der belohnt und bestraft. Nichts davon. Aber buchstäblich nichts davon finden wir in der Josefsgeschichte. Und das ist unwahrscheinlich spannend. Das erste Buch der Bibel ist noch nicht zu Ende. Und die Schreiber der Bibel scheinen das Proprium des Christentums, dass es nämlich eine Offenbarungsreligion ist, zu relativieren, zumindest irgendwie zu ergänzen. Es ist, als ob Gott auf einmal nicht mehr da war, nicht mehr redete. Und das gleich am ersten Buch der Bibel, wo wir doch davon ausgehen, dass wir eine Offenbarungsreligion haben. Gott hat sich offenbart. Auf einmal redet Gott nicht mehr direkt zu den Menschen. Es gibt keine unmittelbare Begegnung mit diesem Gott. Wir hören 13 Kapitel lang kein Wort von Gott. 13 Kapitel lang, ein ganzes Josefs Leben lang. Ja, in diesen 13 Kapiteln spricht Gott einmal zu Jakob und in Israel. In Ägypten spricht Gott nicht. Eine Offenbarungsreligion ohne Offenbarung. Und das so am Anfang der Bibel. Irre. Aber ist das nicht genau unsere Situation? Wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesagt, bau eine Arche, wie er es Noah befohlen hatte? Wann hat Gott das erste Mal hörbar zu dir gesprochen und dir gesagt hat, verlasse deine Heimat und geh in ein neues Land? Wann hast du das letzte Mal mit Gott gekämpft, wie Jakob am Jabok? Ja, das gibt es alles auch. Die ersten 36 Kapitel der Bibel handeln davon und auch nach der Josefsgeschichte geht es genauso weiter, dass Gott zu uns redet, dass er eingreift in den Alltag der Menschen. Aber 13 Kapitel, gleich am Anfang, ist auf einmal Gott wie verronnen, zerronnen aus unseren Händen. Weil das passiert in der Josefsgeschichte, weil doch Gott irgendwie in diesen 13 Kapiteln verborgen handelt, ist diese Geschichte so spannend für uns. Und deswegen hat diese Geschichte auch uns, gerade hier in einer gottvergessenen Zeit, viel zu erzählen über Gott, der sich nicht finden lässt, indem er zu uns redet, sondern der sich in unserem Alltag und in unseren Träumen finden lässt. Von daher lass uns beten und Gott einladen, dass er auch heute zu uns redet und dass sein Wort nicht leer zurück zu ihm zurückkehrt. Gott, dein Wort ist so spannend. Es ist ein für alle Mal gegeben, dass du zu uns redest. Von der ersten Seite der Bibel an redest du zu uns und auf einmal sind 13 Kapitel lang, ein ganzes Menschenleben lang, einfach nichts. Als ob du verloren gegangen bist im Alltag. Und deswegen sind diese Geschichten so lebendig auch für uns. Und meine Bitte, unsere Bitte ist, Gott, dass du zu uns redest durch dein Wort. Dass wir dich darin sehen und in unserem Alltag sehen, wie du zu uns redest. Danke dir, dass du es auch heute tun wirst. Amen. 13 Kapitel lang, kein Reden von Gott. Ein ganzes Leben lang redet Gott nicht zu Josef. Es wird nur gesagt, dass Gott bei ihm ist, seinen Alltag segnet und dann hat er Träume. 4-mal geht es in der Josua-Geschichte um Träume. 2-mal träumt er selbst, dass seine Brüder und er wie Ehren sind, seine Ehre in der Mitte und seine Brüder verneigen sich vor ihm. Dann das Bild, dass Sterne, 11 Sterne um ihn herum sind, Sonne und Mond, die 11 Sterne, Sonne und Mond beugen sich vor ihm. Und Josef führt diese Geschichten, diese Träume auf Gott zurück. Auch später, als er im Gefängnis war und die Träume deutete des Mundschecks und des Vorkosters. Und als später der Pharao, wie wir es eben gesehen haben, Josef zu sich ruft, sagt er, Gott wird dem Pharao Gutes verkünden. Er geht davon aus, dass Träume von Gott sind. Aber spricht Gott auch heute noch durch Träume zu uns? Was sagt die moderne Traumforschung dazu? Um dem mal auf den Grund zu gehen, habe ich mal jemanden Kompetenteren eingeladen als mich. Es ist gar nicht leicht, jemanden zu finden, der kompetenter ist als ich, aber ich habe jemanden gefunden. Astrid Nelle ist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapeut und Psychotherapie, genau. Begrüßt mit mir Astrid mit einem freundlichen Andreas-Applaus. Okay, du bist psychosomatische Ärztin und Ärztin für Psychotherapie. Warum träumen wir Menschen eigentlich?
Darüber streiten, ist es an?
Jetzt.
Darüber streiten Wissenschaftler natürlich, wie sie es gerne tun, bis heute. Der Erste, der das systematisch...
Ist an? Jetzt ist an.
Also, Wissenschaftler streiten bis heute darüber.
Guten Morgen.
Angekommen, glaube ich. Aber der Erste, der systematisch Träume auch erforscht hat, war Sigmund Freud. Er hat den Traum als Hüter des Schlafs bezeichnet. Er hat gesagt, Träume sind dafür da, dass wir unser Alltagsgeschehen und das, was uns beschäftigt, verarbeiten, aber auf eine Weise verarbeiten, die uns weiter schlafen lässt. Manchmal passiert es doch, dass wir wach werden, aus schreckhaften, aus schlimmen Träumen, aus Albträumen, das haben wahrscheinlich alle schon mal erlebt. Da schafft diese Hüter des Schlafsfunktion es nicht, uns weiter schlafen zu lassen. Freud ging davon aus, dass dann brisante Inhalte uns zu bewusst werden, zu nah an unser Alltagsbewusstsein heranreichen und darüber erschrecken wir. Aber zuerst, und das stützen tatsächlich auch viele Wissenschaftler, Neurowissenschaftler bis heute, denn heute können wir ja tatsächlich Aufnahmen vom Hirn auch machen, während jemand schläft im Schlaflabor und können genau sehen, was passiert da. Und es gibt nicht genügend Hinweise dafür, dass es ein zufälliges Neuronengewitter sei, sondern dass tatsächlich ganz viel Alltagsgeschehen und ganz viel seelische Verarbeitung darin passiert.
Schauen wir uns mal die ersten 2 Träume von Josef an. Ich lese es mal vor. Das sind spannende Träume. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, und da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Gaben auf dem Felde, und meine Gabe richtete sich auf und blieb stehen, und eure Gaben stellten sich ringsherum und neigten sich vor meiner Gabe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Wie würden Psychotherapeuten diese Träume von Josef heute deuten? Sind das einfach nur pubertäre Fantasien? Oder hat Gott eine Ahnung von seiner Berufung schon sehr, sehr früh in sein Leben gelegt?
Das ist eine spannende Frage. Und mir fällt dazu zuerst Klaus Vollmer ein, der sagte, Gott handelt immer verwechselbar. Und wichtig ist, es geistern ja jede Menge Traumdeutungsbücher so durch die Regale der Buchhandlungen. Man kann Träume immer nur mit dem Träumer zusammendeuten. Es gibt keine gültige Deutung, dass ein bestimmtes Traumsymbol eine bestimmte Bedeutung hat. Was für mich eine Garbe heißt, kann was ganz anderes sein für einen Bauern. Oder wenn ich träume von einem Kirchturm, dann ist das sicher was ganz anderes als für einen Moslem oder für jemanden aus einem anderen Kulturkreis. Ich finde spannend, dass die Brüder ziemlich genau meinen zu verstehen, was der Traum beinhaltet.
Ja, ziemlich deutlich, fand ich.
Ja, und ich glaube, wir können es, also als Psychotherapeutin, das war ja deine Frage, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich mischt sich da was. Also da mischen sich sicher Wünsche. Josef war der 11. von 12 Brüdern. 10 ältere Brüder über sich zu haben, ist vermutlich nicht nur einfach.
2 reichen schon, ja.
10, die wissen, wie die Welt tickt und wie man sich zu verhalten hat und die ihm wahrscheinlich an Kraft und an vielem überlegen waren, dass sich da in ihm solche Wünsche regen, ich werde es euch allen mal zeigen, ihr werdet schon sehen, ich werde euch alle toppen, würde ich sagen, ist phasenspezifisch unauffällig, normal. Okay. Und trotzdem können wir ja im Rückblick der Josefsgeschichte sagen, es hat sich tatsächlich erfüllt. Und ich glaube, dass da beides drin ist. Dass sowohl eine Ahnung von dem, was Gott mit ihm vorhat, als auch pubertäre Größenfantasien sich vermischen.
Spricht Gott heute noch durch Träume zu uns?
Es gibt Menschen, die das erfahren haben. Und ja, ich glaube, dass nicht jeder Traum automatisch 1:1 ein Reden Gottes ist. Aber ich glaube, dass Gott sich uns offenbaren möchte und dass er dazu gerade unsere Träume auch gerne benutzt. Und dass wir ihn auch darum bitten können, uns deutlich zu machen, was er uns sagen möchte mit unseren Träumen. Es gibt viele Menschen, die haben sogenannte Wiederholungsträume, Träume, die sich immer wieder auf ähnliche Weise wiederholen, einige nicken. Und das sind oft Träume, denen es besonders lohnt, auf die Spur zu kommen. Träume, in denen ein wichtiges Lebensthema anklingt und wo ich persönlich glaube, ja, Gott will uns durch diese Träume auch so ein Packende in die Hand geben, an dem es sich lohnt, entlang zu gehen und wo es sich lohnt, dran zu bleiben und zu fragen, wie komme ich weiter? Es sind oft nicht so angenehme Träume, diese Wiederholungsträume, in denen irgendwie eine bestimmte Schwelle nicht überschritten werden kann, ein bestimmtes Problem nicht gelöst werden kann. Und da verlangt etwas in uns nach Lösung. Und ein nichtgläubiger Psychotherapeut würde sagen, da reicht eine Psychotherapie dazu. Aber ich glaube, wir sollten uns die Dimension, die wir haben, uns von Gott helfen zu lassen, nicht verschenken.
Kannst du uns Männern helfen, die da nicht so sensibel sind? Wie können wir aufmerksamer auf unsere Träume achten? Wie kann man das erlernen? Kann man da etwas tun, um genau diesen Sachen auf die Spur zu kommen?
Es ist nicht für alle gleich leicht. Ich bin selber mit einem Mann verheiratet, der sich an seine Träume nie erinnern kann, aber ich kriege als seine Frau manchmal nachts mit, dass er träumt. Den meisten Menschen hilft es schon, sich vorzunehmen, sich an ihre Träume zu erinnern. Sich ein Papier und einen Stift neben das Bett zu legen und zu sagen, so, wenn ich jetzt mitten in der Nacht mal wach werde und ich habe noch so einen Rest von einem Bild oder so, dann möchte ich das mal festhalten, kurz Licht an, kurz ein paar Stichworte aufschreiben. Träume sind unglaublich flüchtig. Und sobald uns Gedanken dazu in den Kopf schießen, sind sie oft schon wieder weg und vergessen. Das heißt also, der Entschluss, meine Träume ernst zu nehmen, ich bereite mich vor. Und wenn ich da was habe, und es ist auch nur ein kleiner Schnipsel, kann ich mit jemandem, dem ich vertraue, auch mal drüber sprechen. Und oft ist dieses sich darauf konzentrieren und sagen, ich schenke dem Aufmerksamkeit, ich nehme es als etwas Wertvolles an, schon ein Anfang für viele, dass dann mehr kommt und mehr wagt, sich zu zeigen.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie nachher gerne löchern. Sie hat ganz viel Zeit heute Nachmittag. Was können wir aus dieser alten Geschichte von Josef für uns heute lernen? Was hat sie uns heute noch zu sagen? Darum wird es in den nächsten 4 Wochen gehen. Es gibt ganz, ganz viele spannende Details in dieser Geschichte. Heute geht es mehr um einen Überblick. Friedrich Schleiermacher, ein großer Theologe, hat mal gesagt, ein wirklich religiöser Mensch braucht nicht die Bibel. Ein wirklich religiöser Mensch braucht nicht die Bibel. Ein wirklich religiöser Mensch ist die Bibel, sagt er. Was meint er damit? Die Bibel sind nicht irgendwelche Geschichten, an die wir glauben sollen, sondern die Bibel, das ist deine Geschichte, in alten Geschichten verpackt mit Gott. Deine Geschichte, zu der du herausgefordert wirst, sie auch zu leben. Wenn ich so an die Bibel gehe und versuche, mich darin zu finden und Gottes Lebensweisheiten, seine Gedanken über mich daraus zu, nicht für irgendjemand anders, sondern für mich herauszuführen, dann wird die Bibel lebendig, dann fängt die Bibel an, mich zu leben. Und genau darum geht es in dieser Josefsgeschichte, dass wir in all den Bewegungen dieser Geschichte, seinen großen Hoffnungen, seinen bitteren Enttäuschungen, dass sie gerade im allzu menschlichen und alltäglichen Gott versuchen zu finden und zu entdecken im Alltag. Und dass wir aufmerksam werden im Alltag und beim Schlaf auf das, was Gott uns zu sagen hat. Und genauso hat Israel zum Beispiel diese Josefsgeschichte gelesen. Ich werde darauf jetzt nicht eingehen, ihr könnt es gerne nachher noch in den Predigtthesen nachlesen, die ich draußen habe. Die Josefsgeschichte ist letztendlich die Geschichte des Volkes Israel. Dieser auserwählte Sohn, der natürlich den Hass der anderen auf sich ziehen musste und der damit umgehen musste, dass er auserwählt war, der nicht immer weise damit umgegangen ist, auserwählt zu sein. Und trotzdem ist durch dieses Volk ganz viel Segen auf diese Welt gekommen. Aber dazu könnt ihr mehr lesen. Levermann geht noch ein Stück weiter und diesen Gedanken finde ich spannend. Er sagt, in Josefs Gestalt ist die Menschheit überhaupt abgebildet. In Josefs Gestalt ist das Menschliche überhaupt abgebildet. Eine Möglichkeit in uns, die so unvergänglich ist wie das Wort Gottes selbst. Dass jeder einzelne von uns wie ein Josef auserwählt ist. Dass Gott einen Traum über dein Leben hat. Wo er sich danach sehnt, dass er sich realisiert und dass dein Leben groß wird. Lebermann sagt es in einem sehr, sehr schönen Satz. Er sagt, sobald wir unsere Träume ahnen, wissen wir um unsere Freiheit und Größe. Da trägt jeder in sich ein Diadem um sein Haupt, einen Kranz von 11 Sternen, Sonne und Mond. Ist nicht ein schönes Bild? Jeder von uns trägt in sich ein Diadem, einen Kranz von 11 Sternen, Sonne und Mond. Ja, Gott hat einen Traum für dein Leben, einen großen Traum. Und irgendwann mal in deiner Kindheit, in der Jugend hattest du das geahnt, hast du Teile dieses Traumes erfasst. Und immer wieder in deinen Träumen kommt es vielleicht wieder in Vorschein oder in Gottesdiensten, dass Gott zu dir redet und sagt, halt diese Träume fest, die ich dir geschenkt habe. Aber dann kommt das Erwachsenwerden. Dann kommt der Alltag. Dann kommen die Windeln. Dann kommt der Beruf. Dann kommt all das, was wie ein Mehltau über unserem Leben liegt und wir verlieren unsere Träume. Und viele Menschen kommen auch noch und stutzen unsere Träume zurecht, dass sie auch ja passen. Das heißt nicht, dass jeder große, größenwahnsinnige Traum von Gott ist, aber Gott hat einen großen Traum über deinem Leben. Gott hat einen Traum, der über unser Leben hinausgeht. Und es geht so viel, hängt so viel davon ab, dass du diesen Traum Gottes erkennst, daran anknüpfst und dich von diesem Traum durch dein Leben tragen lässt, wie ein Josef, der 13 Jahre gebraucht hat durch Kerkerhaft und Verbannung, bevor er später irgendwann mal vor dem Pharao sitzen konnte, stehen konnte. Von daher halte deinen Traum fest. Gott hat einen großen Traum über dein Leben. Versuche ihn zu finden. Spür ihm nach. Geh ihm nach. Halte ihn fest. Und ein letztes, sagt Rebermann, und das fand ich unwahrscheinlich spannend. Er sagt, das wichtigste Motiv in dieser Erzählung von Josef, sagt er, ist, dass Josef Sachverstand und Pragmatismus mit seinen Träumen paart. Da ist dieser Traum von den 7 Jahren, fetten Jahren und den 7 dünnen Jahren, ein Traum, den Gott geschenkt hat. Und er paart das mit Pragmatismus und sagt, okay, jetzt müssen wir einfach arbeiten, jetzt müssen wir einfach anpacken, jetzt müssen wir einen Preis dafür bezahlen, dass dieser Traum dann auch Realität wird. Und er hat nicht nur sein Volk gerettet, er hat nicht nur Ägypten gerettet, er hat den ganzen Mittleren Osten mit seinem Traum gerettet. Immer wieder hören wir, dass Träume das Gegenteil vom Realitätssinn ist. Wer Visionen oder Träume hat, der soll zum Arzt gehen. Dass Träume Fluchtbewegungen sind. Josefs Geschichte sagt genau das Gegenteil. Wir brauchen Träume. Große Träume. Wir brauchen Orte, wo wir mit diesen Träumen handeln können, reden können, um sie dann zu leben. George Bernard Shaw sagte, alle Leute sehen, was ist und fragen, warum. Träumer sehen, was nicht ist und fragen, warum nicht. Wir sehen, was ist und fragen, warum ist es so. Träumer sehen, was nicht ist und fragen, warum nicht. Josef, der Träumer, hat ständig gesehen, was nicht ist, aber noch werden könnte an Guten und an Schlechten. Und Träumer halten Unmögliches für möglich. Sie wissen, dass das Unmögliche von gestern dass Unmöglichkeiten von heute die Wunder von morgen sind und die Selbstverständlichkeiten von übermorgen. Die Unmöglichkeiten von heute sind das Wunder von morgen und die Selbstverständlichkeiten von übermorgen. Langer Rede, kurzer Sinn. 10 Jahre gibt es jetzt das iPhone, Smartphone. 10 Jahre. Und wer hätte gedacht, dass innerhalb von 10 Jahren bis in die hintersten Winkel Afrikas Menschen so ein Gerät haben und in Kontakt kommen mit der ganzen Welt? Das waren Träumer, die das irgendwann mal gedacht haben und die das gelebt haben. Noch einmal, Träume sind die Unmöglichkeiten von heute, die Wunder von morgen sind und die Selbstverständlichkeiten von übermorgen. Wisst ihr, wir reden heute und gerade angesichts des letzten Jahres, reden wir zu viel darüber, was schlecht ist und was man einigermaßen besser machen könnte. Wir träumen zu wenig darüber, wie Gott sich diese Welt vorgestellt hat. Um dann zu fragen, wie können wir das Realität werden lassen. Wir sind damit beschäftigt, das Chaos dieser Welt irgendwie im Griff zu halten und irgendwie zu überleben, anstatt uns von Gott Träume schenken zu lassen, wie ein Josef, und zu sagen, okay, was sind die Antworten für heute? Kirche sollte ein Ort sein, wo Menschen lernen, sich von Gott Träume schenken zu lassen, wie das morgen aussehen kann. Und an Menschen zu gewinnen, diese Träume mitzuleben, damit die Gesellschaft sich verändert, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Von daher, halte deine Träume fest. Sie sind etwas ganz, ganz Wertvolles, was Gott dir geschenkt hat. Und lebe deinen Traum, damit Gottes Wirklichkeit in dieser Welt mehr und mehr wahr wird. Und der Mut Gottes und die Demut Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unser Herz.